ARD. Mal schlecht schlafen. Das bringt einen noch nicht aus dem Tritt, aber wenn das öfter vorkommt oder wenn man ständig schlecht schläft, das kann einem schon ziemlich zusetzen, weil es dann eben nicht nur die Nacht betrifft, sondern auch die Tage massiv beeinflusst, weil man sich schlechter konzentrieren kann, weil die Stimmung leidet und wenn es dumm läuft, dann leidet sogar die Gesundheit. Hallo, Stefan Geier hier aus dem IQ-Team und wir wollen deswegen heute herausfinden, wenn schlecht schlafen zum Regelfall wird, was kann dann wirklich helfen?
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Und deshalb freue ich mich, dass mein Kollege Florian Falzeder im Studio ist. Der hat gerade eine ausführliche Recherche zum Thema Schlaf hinter sich. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir nehmen diese Podcast-Folge ja an einem Montag auf. Florian, oft ist Sonntag auf Montag eine schwierige Nacht für viele. Wie hast du geschlafen?
Ja, auch eher so wechselhaft. Wobei, einerseits liegt es an dem von Sonntag auf Montag, weil man startet ja an die nächste Arbeitswoche. Die Gedanken an die Arbeit kommen wieder, man hat schon ein bisschen Stress. Gerade wenn man sich mit so Themen wie Schlaf länger auseinandersetzt, kann einen das ja auch stressen, wenn man das dann alles richtig zu Papier oder auf den Podcast bringen will. Andererseits ist es gerade auch ziemlich heiß und die Hitze hat mir auch zu schaffen gemacht. Aber ich habe natürlich durch die ganze Recherche, aber auch davor schon den ein oder anderen Hack oder Tipp berücksichtigt. Und der hilft mir dann auch, ein bisschen besser zur Ruhe zu kommen.
Das hoffen wir und davon wollen wir natürlich auch mehr erfahren. Jetzt ist ja der Schlaf so ein Riesenthema. Ja. Es gibt zig Bücher, es gibt ganze Podcasts, die sich ausschließlich mit Schlaf beschäftigen. Wir wollen heute mal relativ fokussiert auf die Hilfsmittel schauen, die uns angeboten werden, die es gibt, auch die Mythen und Tipps und so weiter. Und immer schauen, ja, was davon ist belegt, was wirkt wirklich. Zuerst mal, was sind denn die Hauptgründe, dass ungefähr 30%, hast du mir erzählt, Florian, aller Menschen an Schlafproblemen leiden?
Ja, bis zu 30% wirklich, so Ein- und Durchschlafstörungen. Und jetzt kommt so eine Binsenweisheit, die werde ich wahrscheinlich heute häufiger bringen. Schlaf findet im Leben statt. Und wenn das Leben durchgetaktet, gestresst, voller Sorgen und Dinge ist, die wir nicht ändern können, die uns nicht loslassen, dann lassen die uns halt auch abends nicht los und dann rotieren die weiter. Und das ist wirklich einer der Hauptgründe, warum viele, ich auch öfters mal, schlecht schlafen.
Schlaf findet im Leben statt, werde ich mir merken. Damit wir bei diesen Hilfsmitteln und bei den Gadgets, von denen wir gleich hören, wissen, worauf die eigentlich genau abzielen, hören wir uns mal kurz an, wie läuft der Schlaf eigentlich normalerweise ab, wenn alles so läuft, wie es soll. Susi Weichselbaumer fasst das kurz für uns zusammen.
Gesunder Schlaf verläuft in mehreren Zyklen. Jeder davon dauert etwa 90 Minuten. Schauen wir uns einen Zyklus genauer an, dann besteht der aus 4 Phasen. Zuerst durchleben wir 3 verschiedene Phasen von leichtem bis tiefem Schlaf und am Schluss eine sogenannte REM-Phase. REM steht für Rapid Eye Movement. In dieser Phase bewegen wir die geschlossenen Augen teils viel und träumen. Das Gehirn ist sehr aktiv und verarbeitet emotionale sowie kognitive Informationen. In den anderen Phasen, dem Non-REM-Schlaf, erholt sich der Körper. Das Immunsystem wird gestärkt, Zellen regenerieren sich. Ein Erwachsener durchläuft pro Nacht normalerweise 4 bis 6 solcher Zyklen. In den ersten Zyklen ist die REM-Phase relativ kurz, etwa 5 bis 10 Minuten. In den späteren Zyklen, besonders in der 2. Nachthälfte, wird die REM-Phase länger und kann dann bis zu 1 Stunde dauern. Guter Schlaf ist wichtig für Konzentration, Stimmung und körperliche Gesundheit. Und wenn wir regelmäßig und zur gleichen Zeit schlafen, steigt die Qualität des Schlafs.
Also wenn es im Wesentlichen so abläuft, guter Schlaf, dann profitieren wir auch von den guten Seiten. Konzentration ist besser, Stimmung ist besser, wir sind gesünder. Und wenn wir auch zur gleichen Zeit regelmäßig schlafen, steigt auch die Qualität des Schlafs. Florian, wir schauen zuerst mal auf diese Regelmäßigkeit. Worum geht's da? Hauptsächlich hell und dunkel?
Also Regelmäßigkeit hilft zumindest, dass man zur selben Zeit immer müde wird. Aber klar, es geht um hell und dunkel. Und die Tageszeit, die Sonne, die steuert natürlich unseren Tag-Nacht-Rhythmus, nicht nur unseren Wach-Schlaf-Rhythmus. Das ist relativ gut untersucht mit diesem Hormon, mit diesem Botenstoff Melatonin. Mhm. Das wird ausgeschüttet in der Nacht und am Tag wird die Ausschüttung gehemmt. Und das hängt zusammen mit Licht, vor allem mit dem kurzwelligen Licht, also Blaulicht. Und das ist relativ gut untersucht, wenn dann das Licht schon langsam wegkommt und die Nacht hereinbricht, dann wird das Melatonin wieder ausgeschüttet und wir werden schon langsam müde und schläfrig und können dann ins Bett gehen. Dann gibt es halt so ein paar Probleme wie das Handy und so weiter und natürlich auch andere Geschichten.
Und Melatonin kann ich ja inzwischen frei kaufen und selber dann sozusagen zu mir nehmen, wenn ich zu wenig im Körper habe.
Ja, das wäre so schön, ne? So ein Wundermittel. Jetzt können wir endlich einschlafen. Nur wenn man abends nicht einschlafen kann, weil aus welchen Gründen auch immer, man hat ja trotzdem Melatonin im Körper. Also wir haben ja alle Melatonin. Dann sagen mir jetzt die Schlafexpertinnen, Experten, Melatonin zusätzlich hinzuzufügen, bringt erstmal wenig bis gar nichts leider.
Gibt es andere Stoffe, die ich zu mir nehmen kann, die eben schon einen Effekt haben?
Also es gibt noch eine andere sehr interessante Geschichte, die ist auch aber noch wissenschaftlich eher schwierig, also da fehlen noch Studienlagen, aber es gibt dieses Tryptophan, das ist eine Aminosäure und das ist deswegen interessant, weil es eine Vorstufe ist zum Serotonin, wieder ein anderer Botenstoff, ein anderes Hormon, was sehr viel bei uns macht, unter anderem auch für den Schlaf wichtig ist. Und dieses Tryptophan gibt es eben auch als Zusatzstoff zu kaufen. Das ist aber auch in ganz vielen Lebensmitteln drin. In der Gute-Nacht-Milch ist Tryptophan drin, in den Bananen, in Sauerkirschsaft gibt es auch so komische Mocktails mit Sauerkirschsaft. Mhm. Also es ist schon interessant, weil man eben weiß, dass diese Aminosäure Tryptophan dann eine Vorstufe vom Serotonin ist. Aber wie genau sich das auswirkt, da fehlen echt noch Studienergebnisse. Und auch da eigentlich die meisten Tipps, die wir heute besprechen, die können vielleicht einen minimalen oder einen kleinen Beitrag leisten. Es geht dann aber um das große Ganze, um das Leben, in dem der Schlaf stattfindet.
Und das Gleiche gilt wahrscheinlich für pflanzliche Stoffe und ja, bei Drogen würde ich denken, ist eher kontraproduktiv.
Ich glaube, so lässt sich sehr gut zusammenfassen. Also bei pflanzlichen Mitteln, Baldrian ist relativ gut untersucht. Das kann ein bisschen helfen bei leichten Ein- und Durchschlafproblemen. Lavendelöl ist auch untersucht. Das gibt es auch so in verschiedenen Präparaten zu kaufen. Das ist eher beruhigend. Also wenn man so ängstlich gestresst ist, dann kann Lavendelöl auch ein bisschen helfen. Beides muss man aber länger einnehmen. Das wirkt nicht von heute auf morgen. Andere Substanzen ist die Studienlage ein bisschen schlechter. Gerade wenn man jetzt zu anderen Substanzen wie Drogen kommt. Bei Cannabis ist die Studienlage deutlich schlechter, als man erwarten würde, hat mir eine Expertin auch gesagt.
Also Cannabis jetzt zum Einschlafen.
Genau, also es gibt am ehesten vielleicht noch einen Effekt, wenn man Schmerzen hat, Cannabis als Schmerzbehandlung, aber CBD, THC auf Schlaf und Schlafqualität ist ja auch immer subjektiv, ist wahnsinnig schwierig. THC wirkt sich sicherlich auf den REM-Schlaf aus, aber negativ, wird kürzer, also nicht gut und Alkohol generell auch nicht gut.
Besser schlafen. Was hilft wirklich? Das ist unsere Frage heute. Und jetzt ist es ja so, Florian, wenn wir ein Problem haben, also in dem Fall schlecht schlafen, dann springt in der Regel ja sofort eine Industrie an und versucht uns viele Dinge zu verkaufen, die uns angeblich helfen sollen. Also Gadgets, Werkzeuge, Technik. Ist davon überhaupt irgendwas ernst zu nehmen?
Ist immer schwierig, wie bei allem anderen auch. Was einem hilft, gerne ausprobieren, aber bitte, bitte nicht zu viel Geld ausgeben, weil es kann vielleicht was erleichtern, aber man hat auch so viele andere Stellschrauben und vor allem Stellschrauben, die besser funktionieren. Dieser Schlafmarkt, der ist riesig. Also ich habe verschiedene Marktanalysen mir angeschaut. Wir sind immer über 20 Milliarden Dollar weltweit jährlich.
Also Lichtwecker und diese Tracker am Handgelenk und Ringe und alles Mögliche.
Alles Mögliche. Und es gibt wirklich Absurdes. Du hast vieles schon genannt, aber es gibt wirklich absurde Sachen wie so kleine eigroße Geräte, die einem so kleine Stromschläge verpassen. Das soll dann so ein bisschen regulieren, so ein anderes Signal, ne, und beruhigen. Klar, kann man machen, wenn es einem hilft, bitte. Die sind auch nicht so teuer. Es gibt irgendwie smarte oder aufblasbare Decken, Polster und so. Dann hat man halt eine Pumpe im Schlafzimmer. Ich weiß nicht. Man kann auch anders vielleicht so seine Belüftung regulieren. Dann die Lichtwecker, die helfen ja jetzt nicht unbedingt besser zu schlafen, sondern sanfter aufzuwachen. Die halten sich lange auf dem Markt. Ich habe übrigens selber einen. Ich mag das gerne. Ich wache gerne sanfter auf, aber das sind halt Vorlieben, ne? Und der größte Batzen wirklich bei diesem Markt sind diese Tracker, die du schon angesprochen hast. Also Smartwatches und Fitness-Tracker, die Schlaf als Nebenfunktion messen können. Die funktionieren auch so halbwegs gut.
Aber die überwachen den Schlaf ja wirklich nur anhand von Herzschlag, Leitfähigkeit von der Haut und so weiter.
Und eine Expertin hat mir auch gesagt, das Hirn sitzt immer noch im Kopf und nicht am Handgelenk. Aber diese Algorithmen, die von diesen Parametern auf die Schlafqualität oder diese Schlafkurven messen, die sind gar nicht so schlecht. Die sind aber meistens an jungen Menschen trainiert. Und wenn dann Alter, Medikamente, Krankheiten dazukommen, dann wird es schon wieder schwieriger. Und sobald man Probleme hat, dann hilft einem das Tracking ja auch nicht mehr weiter. Dann braucht man professionelle Hilfe.
Neben der Technik, neben diesen Gadgets, du hast mit einigen Schlafforschern, Forscherinnen gesprochen, sind die da auch eher skeptisch? Weil ich denke mir immer so, ja, also bevor ich mir wirklich ein Gerät kaufe, wenn ich ein wirkliches Problem habe, dann muss ich erstmal schauen, mache ich beim Schlafen, bei meiner Schlafumgebung überhaupt alles richtig?
Also die meisten Experten sind skeptisch, zurückhaltend bis wirklich so, komm mal lieber zu den Profis. Sagen sie natürlich als Profis, aber die wissen, wovon sie reden. Und ich sag mal, es gibt ja die Schlafprobleme, über die wir die ganze Zeit reden, bis zu 30% der Leute. Es gibt auch die schweren Schlafprobleme, die Schlafstörungen, die Insomnie zum Beispiel.
Das sind ja richtige Krankheiten dann.
Das sind richtige Krankheiten, genau. Und die betreffen auch bis zu jeden Zehnten in Europa. Also bis zu 10% der Menschen haben eine schwere Ein- und Durchschlafstörung. Und da ist in den Leitfäden die erste Behandlungsmöglichkeit eine Verhaltenstherapie, eine kognitive Verhaltenstherapie der Insomnie. Und da lernen die Leute mit Profis das, was aber auch Leuten, die leichtere Schlafprobleme haben, helfen kann. Und das sind Achtsamkeit, auf sich schauen, dieses komische Wort Schlafhygiene.
Schlafhygiene, da gehört nicht nur dazu, was passiert in der Nacht, sondern wie du es am Anfang so schön gesagt hast, der Schlaf findet im Leben statt, also auch der Tag.
Und da geht's wirklich um so Sachen, wie ist unser Tag die ganze Zeit vollgeballert mit Terminen, mit Beschallung oder... Die Schlafforscherin Christine Blume von der Universität Basel hat mir das sehr anschaulich erklärt.
Selbst auf der Toilette ist das Handy ja häufig noch dabei. Und dann muss man sagen, naja, dass sich dann auch solche Gedanken in dem Moment, wo wir eigentlich einschlafen wollen, aufdrängen und zu diesem Zeitpunkt dann mal durchgedacht werden wollen, weil wir haben ihnen ja am Tag keine Möglichkeit gegeben. Das ist, finde ich, relativ gut nachvollziehbar.
Das heißt, das große Problem ist, der Input ist immer da, egal was ist, eben auch am Abend, wenn eigentlich Ruhe sein sollte.
Also wir sind eh schon so zugeballert mit Stress und dann machen wir das auch noch mit Handy, irgendwie ständige Beschallung. Insofern so dieser erste Tipp, sowohl jetzt in der Therapie, aber auch für alle, einfach mal das Handy weglegen, einfach mal, weiß ich nicht, beim Spazieren nicht Musik hören, sondern hören, was passiert um einen rum, den Wind im Gesicht spüren, einfach mal im Hier und Jetzt sein.
Im Hier und Jetzt sein, das ist alles, was unter dieses Oberthema Achtsamkeit fällt.
Es klingt immer so, ah, sei achtsam, aber wenn man gestresst ist, dann hilft dann genau das runterzukommen, im Moment, wo man auf 180 ist, vielleicht nicht. Da hilft dann was ich jetzt gerade gemacht habe, atmen.
Also im Wesentlichen geht es darum, sich an eine ruhige Atmung zu gewöhnen, dann auch unmittelbar vor dem Einschlafen.
Genau, aber eben auch tagsüber einfach schauen, dass man tagsüber immer mal wieder so Inseln hat. Und darum geht es ja in der Achtsamkeit, dass man einfach schaut, wie geht es einem gerade, wo steht man gerade, dass man ein bisschen runterkommt aus diesem, sorry für die Floskel, Hamsterrad, aber es trifft es, glaube ich, ganz gut.
Jetzt hast du schon angesprochen, Florian, diese Schlafhygiene, hast du gesagt. Geht es da nur darum, wo steht mein Bett und wie dunkel ist es?
Also dunkel und ruhig ist auf jeden Fall mal gut für ein Schlafzimmer. Wenn das nicht geht, dann kann man wieder zu Gadgets greifen, aber das können auch
die Schlafbrille.
Die Schlafbrille oder die Ohrstöpsel sein, Low-Tech. Man kann natürlich auch Noise Cancelling oder so nehmen, was einem halt gefällt. Also dunkel und ruhig sollte das Schlafzimmer schon sein und ja, man sollte sich halt wohlfühlen. Das ist vielleicht so relativ einfach dahingesagt. Aber
da kommt dann die Industrie wieder und sagt, ich muss dieses Kissen und diese Matratze kaufen.
Ja, ich habe selber Rückenprobleme. Für mich sind Kissen und Matratze auch wichtig, aber einfach, was einem gut tut. Man muss vielleicht auch nicht arm werden dabei.
Wohlfühlen, wir nehmen jetzt Ende Juni auf. Es ist gerade wahnsinnig heiß draußen. Das sollte es beim Schlafen eigentlich nicht sein.
Ja, weil wir beim Schlafen quasi unsere Temperatur ein bisschen runterregulieren und Hitze auch abgeben. Und wenn es dann zu heiß ist, dann funktioniert das nicht so gut. Stress, ich habe auch schlecht geschlafen heute Nacht. Man kann da so ein paar Tipps berücksichtigen. Leider eiskalt duschen und Eis essen sind nicht dabei, weil da reguliert dann der Körper wieder gegen und
aktiviert eher.
Aktiviert mehr. Aber zum Beispiel so ein lauwarmes Fußbad ist ganz gut. Und man kann halt auch quasi mit Decke und Pyjama oder Kleidung schauen, dass man Sachen trägt, die sich nicht voll saugen mit dem Schweiß, sondern so auch Wärme und Hitze ein bisschen abgeben. So Merino oder Lyocell oder so Geschichten.
Also da muss man sagen, für alle, die auf Cold Exposure stehen, dosierte Kälte ist ja sehr gesund angeblich, hilft aber eher zu aktivieren. Also auch wenn es unangenehm ist, dann muss man eben in der Früh in die kalte Dusche. Jetzt hast du schon viele Facetten abgedeckt, Florian. Nach all deinen Gesprächen mit Forscherinnen und Wissenschaftlern, hat sich dein Klischeebild von was ist gut für richtigen Schlaf, hat sich das geändert? Was ist dein Fazit?
Eigentlich wenig, weil es ist ja eigentlich ein No-Brainer, wenn man sagt, Schlaf findet im Leben statt und das Leben ist stressig und dann schläft man schlecht. Es ist halt einfach viel Arbeit. Man muss halt einfach ein bisschen auf sich schauen und das ist so leicht gesagt. Das ist einfach nicht easy und ich schaffe es auch nicht jeden Tag und dann schlafe ich schlecht. Und dann ärgere ich mich, dass ich schlecht schlafe, dann schlafe ich nochmal schlechter. Und das zu durchbrechen, da muss man einfach mal sich zurücknehmen, atmen und schauen, wie man das wieder hinkriegt. Eine Sache hat mich vielleicht bei der Recherche doch sehr überrascht. Das geht jetzt aber in eine andere Richtung.
Gespannt, nämlich?
Diese 5, 6, 7, 8 Stunden durchschlafen oder 9 Stunden ist ein legitimer Wunsch. Und das ist eigentlich auch so in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich die Regel. Also wenn man so Studien sich anschaut mit vorindustriellen Kulturen, die schlafen meistens auch einfach nachts durch. Also man muss immer dazu sagen, subjektiv, weil wir wälzen uns. Wir wachen immer mal wieder auf, aber das kriegen wir gar nicht mit, weil wir sind so im Schlaf, dass wir subjektiv durchschlafen. Aber es gibt so ein paar Quellen, ein Forscher hat das untersucht, aus dem Mittelalter auch davor, dass es so 2 Schlafphasen gab, auch mal in der Menschheitsgeschichte.
Also 4-4, oder?
Ja, vielleicht 4-4, genau, aber halt so eine frühe und eine späte Nachtschlafphase, weil man hat ja trotzdem im Dunkeln geschlafen. Und dazwischen, wenn die Nacht sehr lang war, zum Beispiel im Winter, sind die Leute einfach mitten in der Nacht aufgewacht, haben irgendwie Dinge erledigt, geredet, mit den Nachbarn gestritten oder Sex gehabt und haben dann weitergeschlafen. Die Quellen gibt's, also man kann auch nachts mal aufstehen. Ich glaube, das ist auch in Ordnung.
Und wenn es trotzdem schlimm wird, also wenn es nicht nur dieser Stress, die üblichen Schlafprobleme sind, meine erste Anlaufstelle, wenn ich den Eindruck habe, ich habe wirklich massive Schlafprobleme, der Hausarzt?
Am besten Hausarzt, Hausärztin und die wissen hoffentlich eh ein bisschen mehr über Schlaf. Also das Wissen ist sehr weit verbreitet. Es gibt etablierte Leitfäden und die helfen einem dann weiter mit Schlafapnoe, zum Beispiel ins Schlaflabor, mit Insomnie dann in die andere Richtung. Fangen wir vielleicht mit Verhaltenstherapie an oder, wenn es ganz schlimm ist, natürlich auch Schlafmedikamente, aber halt immer unterstützt ärztlich. Und wer mal leicht schläft, eben wie gesagt, kann auf sich achten und wem es schlecht geht, bitte zu den Profis.
Und eine Sache bleibt auch beim Schlaf wenig überraschend. Stress ist richtig schlecht für guten Schlaf. Man muss am Tag arbeiten oder, wie du gerade so schön gesagt hast, der Schlaf findet im Leben statt. Damit man eben in der Nacht alle diese 4 bis 6 Schlafphasen im Wesentlichen so erleben darf, wie sie eben gedacht sind. Vielen Dank, Florian Falzeder, für diese Infos.
Gerne.
Und wenn ihr jetzt sagt, Schlaf, guter Schlaf, da will ich noch viel mehr drüber wissen, dann hört doch mal rein in unseren heutigen Podcast-Tipp. Überschlafen heißt der Podcast. Da sprechen unsere Kollegin Ilka Knigge und die Schlafforscherin Christine Blume, die haben wir gerade vorhin ja auch gehört. Die beiden ergründen alle verschiedenen Aspekte des Schlafs. Link ist unten in der Beschreibung, auch zu einer aktuellen Folge. Da geht's um Hausmittel bei Schlafstörungen und welche helfen da wirklich. Von uns, vom IQ-Team, war es das für heute. Die Redaktion für diese Folge hatte David Globig. Und ob ihr diese Folge nun morgens hört, auf dem Weg zur Arbeit oder nachmittags oder vielleicht abends zum Einschlafen. Wir beide, Florian Falzeder und ich, Stefan Geier, wir wünschen euch auf jeden Fall besonders gute nächste Nächte. Bis bald.
Bis bald.